Ich möchte heute im Lukas-Evangelium weiter predigen. Wir haben schon einiges gehört über Maria und Zacharias. Heute möchte ich zurückkommen auf Maria. Letzte Woche konnten wir sehen, wie Zacharias, der Priester, der den Verheißungen Gottes zunächst nicht traute, nun doch Gott ganz und gar vertraut. Als er das, was er alles erlebte, in den Zusammenhang, in den großen Zusammenhang mit dem Messias, mit Jesus bringt. Sein Unglaube wandelt sich in ein riesengroßes Vertrauen und in den Lobpreis über Jesus, der aber zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht geboren war. Und trotzdem, selbst wenn Jesus nicht da war, da wo wir das in den Zusammenhang mit Jesus bringen, da entsteht eine Kraft, da entsteht geistliche Dynamik, da entsteht Glauben, da entsteht Vertrauen. Zacharias lernte dann so zu glauben und zu leben, als ob Jesus schon da war, weil er den Worten Gottes nun endlich voll und ganz vertraute. Das, was Maria von Anfang an gemacht hat, was war der Unterschied? Und dann ist es soweit. Jesus ist geboren in einem Stall. Wir kennen es von der Weihnachtsgeschichte. Die Hirten sind wieder gegangen und Maria. Und Maria denkt über die Worte der Hirten nach, denen der Engel ihr Baby als Retter und Erlöser, als Messias und Christus vorgestellt hatte. Sie denkt sicherlich auch noch mal daran, wie alles begann, als der Engel ihr erschien. Sie schaut in die Krippe, sieht ihr Kind, hat all die Worte im Kopf, die sich bewahrheitet haben und all die Worte, deren Erfüllung noch ausstehen. Und dann heißt es von Maria, sie behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und am Ende der Geschichte, die wir heute lesen, finden sich diese Worte noch einmal. Ich lese uns einen etwas längeren Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Abvers 21. Es ist im Prinzip, als Jesus geboren ist und als die Eltern Jesus nach Jerusalem bringen, in den Tempel. Und als 8 Tage vorüber waren und er beschnitten werden sollte, da wurde ihm der Name Jesus gegeben, der von dem Engel genannt worden war, bevor er im Mutterleib empfangen wurde. Und als für sie die Tage der Reinigung, die das Gesetz des Mose vorschreibt, vorüber waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihm dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz des Herrn geschrieben steht. Alles Männliche, das der Mutterschoß öffnet, soll als dem Herrn geheiligt gelten. Auch wollten sie ein Opfer darbringen, wie es im Gesetz des Herrn geschrieben steht. Ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. So, wir sehen, es ist ein klarer Gehorsam von Maria und Josef. Die tun das, was Gottes Wort ihnen gesagt hat. Das, worin sie lebten, als Juden. Und da war in Jerusalem einer mit Namen Simeon. Und dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig. Er wartete auf den Trost Israels und Heiliger Geist ruhte auf ihm. Ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er werde den Tod nicht schauen, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Das ist ja schon ein Ding. Der lebt sein ganzes Leben mit einer Verheißung. Der lebt sein ganzes Leben lang mit einem Wort, was er hat, was passieren wird in seinem Leben. Er wartet sein ganzes Leben darauf. Ihr jungen Leute, wenn ihr ein Wort von Gott habt und ihr ein ganzes Leben darauf wartet, das ist ein Hammer, sowas. Nun kam er vom Geist geführt in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um an ihm zu tun, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, da nahm er es auf die Arme und pries Gott und sprach, nun lässt du deinen Diener gehen, Herr, in Frieden, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor den Augen aller Völker bereitet hast. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israels. Er kann das alles sehen in diesem kleinen Baby, weil er diese Verheißung in seinem Herzen hat. Und sein Vater und seine Mutter, die staunten über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter, dieser hier ist dazu bestimmt, viele in Israel zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Und er wird ein Zeichen sein, dem sogar widersprochen wird. Ja, auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Und da war noch eine Frau, Hanna hieß die, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Die war schon hochbetagt. Nach ihrer Zeit als Jungfrau war sie 7 Jahre verheiratet und danach Witwe gewesen, bis zum Alter von 84 Jahren. Sie verließ den Tempel nie, weil sie Tag und Nacht Gott diente mit Fasten und Beten. Und zur selben Stunde trat auch sie auf und pries Gott und sprach von ihm zu allem, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und als sie alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind aber wuchs heran, wurde stark und mit Weisheit erfüllt. Und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Und dann kommt noch die Geschichte, als der 12-jährige Jesus im Tempel war und seine Eltern quasi ihn verloren hatten auf der Rückreise. Und als sie ihn dann wieder finden und auch was darum noch sich rankt und welche Worte da zu Maria und Josef gesagt haben. Und dann endet diese ganze Passage nochmal mit dem Wort, und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Alles, was sie erlebt hat, das behielt sie erstmal in ihrem Herzen und fest. Schon eine Hammergeschichte, wenn man sich das mal so alles vor Augen hält. Und ich glaube, was ganz wichtig in dieser Geschichte als erstmal so eine ganz tiefe Grundlage ist und eine ganz tiefe Grundwahrheit ist, dass Gott zu euch redet, dass Gott zu mir und zu dir redet. Gott redet zu Menschen. Wir können Gott hören. Gott kann zu uns reden. Und zwar so, dass wir es verstehen, dass es unser Leben prägt. Und Gott will das auch. Gott will zu jedem Einzelnen reden. Daran sollten wir niemals zweifeln. Es gibt immer wieder Zeiten in unserem Leben, wo man den Eindruck hat, Gott schweigt. Aber ich glaube, dass Gott dennoch immer wieder redet. Und auch wenn solche Schweigezeiten vielleicht manchmal dabei sind, er will reden. Hast du Gott schon mal reden gehört in deinem Leben? Gott redet zu uns und will mit seinem Reden zu uns auch etwas erreichen. Da soll etwas passieren durch. Es soll uns den Glauben daran festigen, dass wir ein Leben im Segen Gottes führen dürfen. Es soll uns das bewusst machen. Es soll uns bewusst machen, dass unser Denken sich verändert. Dass wir unser Denken daran ausrichten, was Gott sagt. Es will uns herausfordern, dem zu vertrauen, was er uns zusagt. Und es will uns verändern, da wo unser Leben nicht Gottes Plan entspricht, damit wir Jesus ähnlicher werden. Liebe Geschwister, Christsein ist niemals stillstehen. Es ist nie etwas, man hat so einen Punkt erreicht und an dem bleibst du den Rest deines Lebens stehen. Das ist nicht Christsein. Christsein ist immer Dynamik, dass immer wieder etwas sich weiterentwickelt, dass es weitergeht. Es ist Wachstum, es ist Leben. Und das kann nur gelingen, wenn wir die Dinge, die Gott uns zeigt, uns lehrt, dass wir diese Dinge hören und nicht vergessen. Wenn wir die Impulse, die Gott in unser Leben hineinspricht, durch Umstände, durch Predigten, durch sein Wort oder dem Reden von Gott beauftragten Menschen, wenn wir das aufnehmen, durchdenken, in Lebenspraxis umsetzen, damit leben im wahrsten Sinne des Wortes und es bewahren. Wie spricht Gott zu uns? Bei Maria und auch bei Zacharias, da konnten wir deutlich sehen, Gott spricht durch Engel. Hat schon mal ein Engel zu dir gesprochen? Alle machen so. Ich glaube, die meisten haben das schon mal erlebt. Engel kommen manchmal auch in Form von Menschen, die Gott beauftragt. Aber Gott spricht nicht nur durch Engel und auch nicht nur durch Menschen, die er beauftragt. Gott spricht auch durch Umstände. Gott spricht durch sein Wort, durch Gedanken, die wir im Gebet empfangen. Gott hat ganz viele Möglichkeiten, zu dir zu reden. Wenn wir zum Beispiel beten und da kommt dir ein Gedanke in den Kopf, verwirf den bitte nicht. Weil Gott hat gesagt, wenn wir ihn um etwas bitten, warum soll er uns dann einen Stein geben oder was? Also wenn wir bitten, dass Gott zu uns redet und da kommt ein Gedanke in deinen Sinn, dann verwirf den nicht gleich, auch wenn der vielleicht ein bisschen komisch ist. Auch wenn der vielleicht nicht im ersten Moment so ist, wie du das erwartest. Gott redet zu dir. Es geht nicht darum, ob Gott überhaupt zu uns spricht, das ist Fakt, das sagt er. Nein, es geht in erster Linie darum, Gottes Reden zu verstehen und es zu lernen, zu hören und danach zu handeln. Weil wir hören das nur wirklich für uns, wenn wir auch bereit sind zu handeln. Zuerst einmal ist es wichtig zu sehen, dass Gott nicht nur in besonders heiligen Momenten, das war so ein bisschen bei dem Zacharias, als er da opferte und Rauch brachte und ich sag mal, er hatte so sein Highlight als in seiner christlichen Karriere als Priester, er hatte so den höchsten Tag und da redete Gott durch einen Engel zu ihm. Das ist eher die Ausnahme. Sein Reden findet ganz oft auch in deinem Alltag statt. Das war bei Maria so. Es war so eigentlich so in ihrem ganz normalen Lebensumfeld. Da redete Gott. Und das ist das, was bei uns eigentlich am meisten passiert. Dass du, was weiß ich, beim Geschirrspülen bist und denkst, boah, ist die Pfanne wieder versaut. Und bist da am Schrubben und am Kämpfen und plötzlich kommt ein Gedanke, hey, willst du nicht mit Gott mal einen Weg gehen? Willst du nicht mal dem und dem vergeben? Willst du nicht mal den besuchen? Willst du nicht den mal fragen? Das passiert oft in deinem Alltag. Wir machen dann schön weiter und denken, das war ja nur hier irgendwie Spinnerei im Kopf. Ne? Gottes Reden findet überwiegend in deinem Alltag statt. Verwirf das bitte nicht. Du brauchst nicht irgendeinen wilden Moment, wo alles an Kerzen und Gedöns und so weiter. Es ist schön, wenn wir das haben und uns diese Zeit nehmen können. Oder ein ganz toller Gottesdienst mit riesengroßen Lobpreis und so weiter. Das brauchen wir alles nicht. Gott redet zu dir, wenn es sein muss, auch wenn du Geschirr am Spülen bist. Oder wenn du dir morgens die Zähne putzt oder was auch immer. Und ganz wichtig, Gott redet nicht immer so zu dir, wie es deinem Erfahrungshorizont entspricht. Das ist ja manchmal das, was uns so aus der Bahn wirft. Gott sagt dir etwas, was du dir im ersten Moment vielleicht nicht vorstellen kannst für dich und für dein Leben. Er redet zum Beispiel zu einem über 80-jährigen kinderlosen Priester, dass er bald ein Kind mit seiner ebenso alten Frau zeugen wird. Hä? Genauso hat er reagiert. Wenn Gott etwas ausspricht, etwas zusagt, dann muss das nicht immer durch unseren Erfahrungshorizont abgedeckt sein. Wir sind ja gelehrt worden, wir müssen das prüfen, was Gott uns sagt. Und wir prüfen das in der Regel nicht nach dem, was Gottes Wort für möglich hält, sondern wir prüfen das meistens immer so nach unseren Gedanken, was wir für möglich halten. Gott redet oft von Dingen zu uns, von denen wir keinen blassen Schimmer haben, wie das funktionieren soll. Und viel zu schnell haken wir das als Spinnerei ab. Nur weil wir noch keine Vorstellung davon haben, dass es funktionieren könnte. Beziehungsweise hören ganz schnell auf, darüber mit Gott weiterzureden. Geschweige denn, das in unserem Herzen wirklich zu bewahren und darauf zu warten und unser Leben danach auszurichten. Ich habe das in meinem Leben einmal gehabt, dass ich mir einbilde oder ich bin mir sehr sicher, dass ich Gottes Stimme gehört habe. Das ging, als es um meine Berufung ging. Und da war ich ja Berufssoldat in dieser Zeit noch. Ich hatte einen festen Job. Ich hatte eigentlich einen ziemlichen, wie man so schön sagt, Karrieresprung vor mir. Ich hatte eigentlich eine Traumstelle für meine Situation bei der Bundeswehr angeboten bekommen. Und in dieser Situation sprach Gott zu mir, werde Pastor und lerne. Und ich habe gedacht, jetzt drehst du durch. Jetzt kriegst du geistig einen Knall. Das war die erste Reaktion. Und dann hat Gott das immer wieder gesagt. Und irgendwann habe ich angefangen, da ist was dran. Irgendwann, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie sowas geht. Ich hatte sogar schon für verschiedene Lehrgänge, war ich schon eingeschrieben, um diese Stelle dann auch letztlich zu bekommen. Bis ich dann an den Punkt gegangen bin und habe gesagt, okay, wenn da was dran ist, rede ich mit einem Menschen drüber und er wird das bestätigen, der wird das auch von Gott hören. Und das war auch so. In der Geschichte von Jesu Geburt mit den Hirten, da haben wir schon gesehen, dass Gott auch durch Umstände lenkt und führt, die für uns unverständlich sind. Bei mir war es letztendlich so, dass ich irgendwann aus der Bundeswehr ausscheiden konnte, ein Jahr vor Dienstende, voroffiziell. Ich bin sogar ein Jahr beurlaubt worden, unter Beibehaltung meiner Bezüge. Das heißt also nicht nur Sonderurlaub gekriegt, irgendwie, naja, geh halt, muss halt sehen, wie du klarkommst, sondern ich habe voll mein Gehalt gekriegt weiter. Ich war Deutschlands bestbezahltester Bibelschüler, das könnt ihr glauben. Umstände. Manchmal gehen Türen auf, manchmal gehen Türen zu. Besprich das mit Gott. Bei den Hirten, bei Maria und Josef, bei der ganzen Situation, die da war, die Geburt des Sohnes Gottes, des Messias, des Sohnes des Höchsten in einem Stall, in einer Krippe. Passt doch nicht. Aber in einer Geschichte, die sich im Nachhinein als geführt und geplant in jedem kleinsten Detail erweist. Gott ist der Herr der Umstände, auch deiner Umstände. Gott ist der Herr auch deiner Umstände, die du vielleicht im Moment nicht verstehen kannst oder willst. Er ist der Herr der Umstände, der Geschichte. Und wenn wir ihm folgen, werden wir das immer wieder erleben, dass er auf wundersame Weise Wege bereitet. Nicht unbedingt die Wege, die wir gleich verstehen und die wir uns ausgesucht hätten, aber Wege, die sein Reich und sein Rettungswerk auf dieser Welt voranbringen. Wenn wir im Glauben leben und Gott vertrauen, dann sollten wir damit rechnen, dass unsere Lebensumstände uns nicht von Gottes Plänen abhalten werden, sondern dass unsere Lebensumstände dazu dienen werden, Gottes Pläne umzusetzen. Beziehungsweise, dass er uns auch durch unsere Lebensumstände führen kann und will. Und wenn wir diese Umstände, auch wenn wir diese Umstände meinen, nicht beeinflussen zu können. Ich bin freigestellt worden, damals vom Minister der Verteidigung. Das war richtig Chefsache geworden. Es gab keinen in diesem ganzen Personalsystem der Bundeswehr, der das letztlich entscheiden konnte, dass ich da drin bleiben konnte und beurlaubt werde und quasi mein Geld weiterkriege, bis zum höchsten Chef. Der hat dann irgendwann unterschrieben, hat gesagt, soll er doch. Und ich glaube, es war Gott. Eine andere Möglichkeit ist die, dass Gott zu uns durch geistliche Menschen spricht. Zunächst einmal sind Maria und Josef gehorsam und machen das, was Gott in seinem Gebot sagt, was immer auch ein Schlüssel für das Erleben der Verheißungen Gottes ist. Sie lassen Jesus beschneiden, geben ihm den Namen, den der Engel genannt hat, gehen nach Jerusalem, um die vorgeschriebenen Opfer zu bringen. Also die gehen einen Schritt. Die versuchen, einen Gehorsamschritt zu gehen. Und dort in Jerusalem, da lebt dieser Simeon. Und auf den treffen sie. Auch hier wieder interessant, wie Gott führt. Dieser Simeon, der war gottesfürchtig. Und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Das war zu dieser Zeit einer von ganz wenigen, die das hatten. Weil der Heilige Geist erst an Pfingsten allgemein ausgegossen wurde. Der hatte von Gott auch eine Verheißung bekommen. eine Verheißung empfangen, nämlich nicht er zu sterben, bevor er nicht den Messias gesehen hatte. Zwei Dinge kommen hier zusammen. Auch wieder so ein Ding. Der wartete tatsächlich sein ganzes Leben auf die Erfüllung dieser Verheißung. Und es war ein Leben in Vollmacht und in der Kraft Gottes. Und es ist einfach unumgänglich, dass wir immer mehr lernen, in den Verheißungen Gottes zu leben, auch wenn sie noch auf sich warten lassen. Eben wie das Beispiel des Simeon zeigt. Der Schlüssel für ihn, dabei nicht aufzugeben, war meiner Meinung nach seine Gottesehrfurcht, die er bewahrte und nicht zuließ, dass sie beschädigt wurde. Was Gott sagt, das hält er gewiss. Das war sein Lebensmotto. Wie gehst du mit Gott um? Was Gott sagt, das hält er. Wir sind oft so enttäuscht und sagen, naja, Gott hat mal irgendwas gesagt, aber das ist ja noch nicht passiert, also alles Quatsch, funktioniert nicht. Seine Lebensüberschrift von Simeon war, was Gott sagt, das hält er gewiss. Und die er durch einen Lebensstil der Anbetung und der Gottesfurcht lebendig hielt, der behielt seine Ehrfurcht vor Gott, selbst als nichts passierte. Und er lobte und pries Gott, er betete ihn an, auch wo nichts passierte, all die Jahre nicht. Das ist ein Schlüssel, da bleibt was lebendig in uns. Und dieser Simeon, der redet nun prophetisch, als Maria und Josef ihn im Tempel trafen. Simeon redet vom Messias, also von dem kleinen Baby da, der Rettung bringen wird für Juden, für Heiden. Und er spricht von den geteilten Reaktionen, die Jesus unter den Juden hervorrufen wird. Jesus ist einer, an dem sich die Geister scheiden werden. Und für seine Mutter ist das sicher emotional eine ziemliche Katastrophe, was sie da hört. Aber dennoch überwiegt die Verheißung des Retters, die über Jesus steht. Und Simeon findet auch hier, trotz der durchaus schwierigen Dinge, die er da weiterzugeben hat, allen Grund, Gott die Ehre zu geben, ihn zu preisen und zu loben. Und bei allem, was Gott uns mitteilt, ist im Grunde immer Gottes Ehre und Größe das Zentrale. Das, wenn wir es erkennen können, uns immer festhält. In allem, was dir widerfährt, suche die Ehre und die Größe Gottes. Das ist der Schlüssel. Wir erleben in unserem Leben auch manche schwierigen Zeiten. Und trotzdem dürfen wir darin die Größe und die Ehre Gottes suchen. Das hält uns an dem fest, was Gott verheißen hat. Wenn wir anfangen zu zweifeln, wenn wir anfangen zu sagen, nee, das will ich nicht, das ist alles blöd, das habe ich mir alles nur eingebildet, dann geht das alles weg. Aber wenn wir dennoch uns auffordern, die Psalmen machen das, die fordern uns auf, wir sollen uns selber auffordern, dazu Gott zu loben, egal in welcher Lebensumstände ich bin, Gottes Größe und Ehre zu suchen, das verändert unser Leben, dass wir unser Leben auf Verheißungen ausrichten, wenn es sein muss, bis an unser Lebensende. Es wird dich verändern und stark machen. Selbst wenn es durch schwere und wie gesagt für uns unverständliche Umstände gehen wird, am Ende steht das Lob Gottes, wird seine Ehre und Größe sichtbar. Maria und Josef behalten das Gesagte, nehmen es an, zumal Gott hier auch einen Menschen nutzt, um es ihnen zuzusprechen und sie trotz des schweren Weges, der vor ihnen liegt, zu ermutigen und ihnen Zuspruch zu geben. Ich möchte nochmal zu mir wechseln, zu meiner eigenen Berufungsgeschichte. Diese Geschichte war für mich immer der Punkt, durchzuhalten. Ich bin dann irgendwann freigestellt worden in ein Studium. Ich bin ein Typ, der nicht gut lernen kann. Meine schulische Karriere war sehr steil, steil bergab. Und mir fällt es sehr, sehr schwer zu lernen, also wirklich Fakten zu lernen, irgendwas auswendig zu lernen. Und Ich war verheiratet, wir hatten 4 Kinder damals, als ich ins Studium gegangen bin. Ich war viele Jahre schon relativ selbstständig in meinem Beruf gewesen und. In der Bibelschule, zu der ich mein Studium absolviert habe, mein erster Job war, ich wurde Schulkopierer. Ihr wisst nicht, was das bedeutet. Damals gab es nicht so mit Internet, wo das alles so hin und her, sondern jede Klasse und jeder Schüler kriegte immer so ein Pamphlet mit irgendwelchen Unterlagen. Und ich war derjenige, der das kopieren durfte. Ich hatte vorher ein Büro mit mehreren Angestellten und einer eigenen Sekretärin. Also das war schon mal eine echt gute Nummer, dann Schulkopierer zu sein. Es war schwer zu lernen, es war schwer, mich zu motivieren, es war schwer, in dieser Situation wirklich mit Kindern und Familie und, wirklich ein Studium durchzuführen. Und ich habe oft an dem Punkt gesagt, was machst du hier eigentlich? Bist du eigentlich bescheuert? Und das war für mich dann der Punkt, weil Gott irgendwo gesagt hat, werde Pastor und lerne. Und das hat mich immer wieder zurückgebracht, auch manche Wege zu gehen, die mir echt schwer gefallen sind. Und ich habe meine Fröhlichkeit dabei nicht verloren. Und das war das Wichtige. Und ich konnte einem Ziel folgen, dass ich bis zum Schluss gehen konnte. Behalte das, was Gott dir gesagt hat, in deinem Herzen. Nimm es an. Und wenn es durch andere Menschen bestätigt würde, das ist bei mir immer wieder passiert, auch noch zusätzlich, dann halt daran fest, bewahre es. Es wird passieren. Okay, dass Gott Simeon genutzt hat, ist für mich noch irgendwie ziemlich logisch in der ganzen Geschichte. Aber dass er im gleichen Zusammenhang noch jemanden gebraucht, der eigentlich gar nicht so ins Muster passt, das wundert mich dann doch. Gott nutzt auch Menschen, um zu uns zu reden, von denen wir es nicht erwarten. In unserem Text kommt dann noch Hanna vor, eine 84-jährige Witwe. Auch sie erkennt in dem kleinen Kind Jesus Christus, den Messias, den Retter. Sie ist vielleicht nicht der Mensch, von dem du annehmen würdest, dass er dir etwas zu sagen hat. Aber auch sie spricht Gottes Wort aus und lobt Gott. Sie erkennt, wie Simeon, das Außergewöhnliche, das Gott tut, und kann vor lauter Begeisterung nicht anders, als ebenfalls darüber zu reden. Nimm es ruhig mal ernst, wenn jemand in deinem Umfeld plötzlich begeistert von Gottes Möglichkeiten und Tun zu reden beginnt. Tu das bitte nicht so schnell ab. Auch wenn du noch nicht wirklich alles verstehst. Maria jedenfalls hörte zu und bewahrte all diese Worte in ihrem Herzen. Gott benutzt die unterschiedlichen Aspekte unseres Lebens, bestimmte Ereignisse und Umstände, gerechte und gottesfürchtige Menschen oder sein direktes Reden für uns, die wir Jesus Christus nicht live erlebt haben. Und natürlich besonders auch das geschriebene Wort, die Bibel, um zu uns zu reden. Wir können Gott nicht festlegen, wie er redet. Aber wenn er spricht, dann müssen wir zuhören. Dann müssen wir lernen, diese Stimme zu hören und bewahren, was er uns mitgeteilt hat. Es nicht einfach wieder zu den Akten legen. Bei all diesen Menschen, mit denen wir uns gerade beschäftigt haben, ist genau das geschehen. Sie haben Gottes Reden bewahrt. Auch dann, als sie noch nichts sehen konnten, wie es sich bewahrheiten wird. Ich möchte gern kurz unterbrechen und uns einladen, miteinander zu beten. Ich kenne deine Lebenssituation nicht, aber ich glaube, dass Gott bei vielen hier Anwesenden schon mal in ihr Leben gesprochen hat. Und dass vieles von dem verschüttet gegangen ist. Herr Jesus, und ich bete, dass du jetzt in diesem Moment das aufdeckst. Dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und uns deutlich machst, wo du in unser Leben schon gesprochen hast. Und wo wir es zu den Akten gelegt haben. Wo du Verheißung über unser Leben gesprochen hast, wir nicht mehr daran festhalten können. Vielleicht, wo du uns versprochen hast, dass unsere Lebenssituation sich verändern kann, wo wir es einfach nicht mehr glauben konnten. Vielleicht, wo du uns eine Führung in unser Leben hineingestellt hast, die wir nicht gehen wollten oder konnten und sie abgelegt haben. Und Herr Jesus, ich bete, dass dein Heiliger Geist das in uns wieder aktuell werden lässt. Und dass wir lernen, deinem Reden zu vertrauen. Dass wir lernen, daran festzuhalten, vielleicht was du mir vor vielen Jahren schon gesagt hast. Vielleicht hast du uns gesagt, dass du uns sehr liebst. Wir glauben das nicht mehr. Vielleicht hast du uns gesagt, dass du Dinge mit uns vorhast. Wir glauben es nicht mehr, weil unsere Lebensumstände was anderes sagen. Bitte schenk uns einen Glauben, einen solchen Glauben wie Maria, die deinen Worten vertraute und daran festhielt, unabhängig aller Lebensumstände. Amen.